Hallo Bertz.
Herr Ünal, schön, dass wir uns heute hier treffen können.
Ja, vielen Dank, Herr Bautz. Ich freue mich auch auf unser Podcast heute, auf unser Gespräch, auf unseren Dialog. Ich bin der Salih Tufan Ünal. Ich bin 26 Jahre alt und Vorsitzender der Türkischen Union in Krefeld. Bin zuständig für knapp 20.000 Krefelder und Krefelder unter unserem Dachverband und haben quasi die Riesen-Community in Krefeld als größte Migrantenorganisation in Krefeld auch. Wie sieht mein Alltag aus? Ich arbeite als Projektmanager bei der Deutschen Bahn, habe frisch geheiratet und bin quasi so in dem Alltag, dass ich arbeite, mit der Familie bin, mit der Frau bin und natürlich auch ehrenamtlich dann als Vorsitzender tätig bin.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Hochzeit.
Vielen Dank, Herr Bautz.
Die Frage zum Thema, wann haben Sie zuletzt gebetet?
Wann habe ich zuletzt gebetet? Und zwar habe ich heute Morgen früh erst gebetet, gegen 7.50 Uhr zum Morgengebet. Also relativ frisch bin ich in den Tag gestartet. Und ja, das so zu meiner Person in kurz.
Ich bin seit 1990 in Krefeld. Es war meine letzte Pfarrstelle und bin 2004 in den sogenannten Ruhestand gegangen. Mit 65 muss man das, aber mein Ruhestand ist arg unruhig. Da bin ich auch gar nicht unglücklich drüber. Krefeld war für mich die Stelle, die ich brauchte, um eine Gemeindepfarrstelle wechseln zu können. Und ein Studienfreund von mir, der Pfarrer Hack, der war hier schon Pfarrer gewesen, hat mich auf eine freie Pfarrstelle in Krefeld an der Alten Kirche aufmerksam gemacht. Dort habe ich mich beworben und bin dann nach kritischer Diskussion, wie ich sagen muss, war auch ganz gut so, einstimmig vom Presbyterium der Kirchengemeinde Altkrefeld gewählt worden. Und wie gesagt, jetzt seit 2004 im Ruhestand. Es zieht sich bei mir bis heute durch, dass ich regelmäßig Gottesdienste in den Altenheimen, das altmodisch zu sagen, halte. Manchmal 4 im Monat, manchmal auch nur 2, 3.
Riesen Respekt davor. Ich glaube, die nächste Frage stellen Sie dann wieder. Oder nee, ich muss die Frage stellen, weil Sie haben wahrscheinlich Frage 4, oder?
Ja.
Die Weihnachtsfeiertage sind ja gerade um und auch in den Kirchen herrscht dann wieder eine andere Atmosphäre bei den Gottesdiensten. Wie nehmen Sie den starken Wechsel zwischen vollen Kirchenhäusern und den gewöhnlichen Gottesdiensten denn wahr?
Die vollen Kirchenhäuser hatte ich, eigentlich auch nur zu besonderen Tagen, bevor der Schwund anfing. War mal richtig voll an Heiligabend. War manchmal so voll, dass dann sogar Platzkarten ausgegeben wurden, was ich selber persönlich nicht gut finde, Platzkarten für einen Gottesdienst auszugeben. Aber die anderen Tage, Sonntage, es verlegt sich Gemeindeleben auch auf andere Arbeits- und Tätigkeitsgebiete als auf Gottesdienste. Und es heißt nicht, dass in der Gemeinde nichts los ist, wenn die Gottesdienste weniger gut besucht sind. Aber für mich hängt der Gottesdienst als Mitte Vergewisserung der Gemeindearbeit und des Gemeindelebens manchmal sehr in der Luft. Und das möchte ich eigentlich, indem ich auch immer noch Gottesdienste anbiete, vermeiden. Gottesdienst soll sein wie eine Tankstelle.
Bin ich bei Ihnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde auch, sowas sollte für alle möglich sein, egal wie voll es ist, egal wie wichtig der Tag ist.
Ich bin natürlich froh, wenn viele Leute da sind.
Natürlich.
Das ist ganz klar, aber es kann nicht davon den Zahlen abhängig gemacht werden. Und wir brauchen inhaltliche Motivationen, um sagen zu können, warum gerade wir uns an Menschen wenden, denke ich.
Es ist ja auch die beste Möglichkeit, dann auch vielleicht die Menschen auch über Weihnachten hinauszubinden.
Ja.
Mit einer guten Predigt, mit einem guten Gottesdienst. Dann quasi den Menschen das Gefühl zu geben, okay, nächste Woche Sonntag geht's ja weiter.
Wenn Sie sagen, über die Feiertage hinaus zu binden, hake ich da mal ein bisschen ein. Das ist nicht so meine Vorstellung, die Leute zu, sondern die sollen aufatmen können, tanken und dann fahren.
Das ist auch gut.
Sodass, ich habe so eine Macke, glaube ich, von mir, dass ich den ersten Tag in der Woche den Sonntag ansehe. Am Sonntag beginnt das, was wir von Gott zu empfangen haben und empfangen können. Und dann sind wir hoffentlich in der Lage, den Alltag in Erfreulichem und auch in Schwierigem zu erleben und das anderen weiterzugeben. Die Frage habe ich noch, glaube ich, nicht beantwortet. Wann habe ich zuletzt gebetet?
Genau.
Wir sind ja so als Pfarrer so eine Art Berufsbeter in Anführungszeichen, wo wir gar nicht am Gebet vorbeikommen. Aber Gebet ist für mich kein Zwang, den ich erledigen muss, sondern Gebet ist die Möglichkeit vor Gott, ich nenne das gerne unter den Augen Gottes, mich auszusprechen. Und zwar ein von mir sehr geschätzter früherer Oberkirchenrat in Düsseldorf, der Oberkirchenrat Quaas, hat einmal gesagt auf einer Tagung, ist mir hängen geblieben, zu einem anständigen Gebet gehört Dank und Bitte und Fürbitte. Damit ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Dank und Bitte und Fürbitte, das heißt im Gebet, wenn ich mich fort oder unter den Augen Gottes sprechen kann, drehe ich mich hoffentlich nicht um mich, sondern kann offen sein für das, was mein Anliegen ist und was Gott mir durch Menschen zu sagen hat.
Das ist auch im Islam genauso, dass es einfach nicht nur die Predigt quasi ist oder einfach das Gebet oder fünfmal am Tag das Gebet zu vollziehen, sondern auch ein guter Mensch zu sein, gute Taten zu erledigen, zu helfen, zu teilen. Und da denke ich ebenso wie Sie, dass es einfach viel mehr ist als nur das reine Gebet quasi, das man dann vollzieht.
Das Beten soll ja helfen, sich so auszusprechen mit Gott, auch wenn man hilflos ist und nicht weiter weiß, dass andere etwas davon haben. Das heißt, miteinander nicht nebenher zu leben, sondern verbindlich zu leben. In der Freude zu feiern, manchmal auch das richtig, was los ist, und in schwierigen Zeiten nicht voreinander wegzulaufen. Ich glaube, dazu zu helfen kann das Sprechen und das Denken unter den Augen Gottes, so würde ich mal das Gebet nennen, helfen. Welche Bedeutung haben, hier steht jetzt für sich, religiöse Feiertage, und eignen sie sich besonders gut oder besonders schlecht für interreligiöse Annäherung? Also die religiösen Feiertage, welche Rolle spielen die, um mehr auf andere zugehen zu können für sie?
Also ich sag mal so, ich war jetzt, oder wir als türkische Union, türkisch-islamische Union, sind wir jetzt primär für 20.000 türkisch-muslimische Bürgerinnen und Bürger zuständig, aber wir haben auch darüber hinaus mit der arabischen Gemeinde, mit der afrikanischen Gemeinde einen sehr guten Dialog. Für uns natürlich jetzt, wenn ich vom Ramadan beispielsweise anfange und dem Zuckerfest, Opferfest, das sind ja so die wichtigsten Tage quasi im Jahr für uns. Oder indem wir uns mit den Familien treffen, indem wir quasi die Zeit gemeinsam verbringen, den ganzen Monat quasi lang beten, auf verschiedenste Art und Weisen unsere Rituale quasi durchführen. Wir haben ja auch jedes Jahr quasi an Ramadan den einen Tag, wo wir dann die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, das kann von der Politik sein, das kann von den interkulturellen Vereinen sein, das kann von jeglichen Institution sein, wo wir dann wirklich verschiedene Leute quasi einladen, unter ein Dach bringen und dann gemeinsam das Iftar-Essen quasi zusammen verbringen. Das heißt, wir öffnen unser Fastenbrechen quasi zusammen. Und ich denke, sowas verbindet auch natürlich in Krefeld. Wir haben eine sehr interkulturelle Stadt, eine sehr offene Stadt, eine sehr tolerante Stadt. Und da ist es auch wichtig, dass man quasi auch gemeinsam betet, gemeinsam an einem Strang zieht. Ich war jetzt erst am Montag bei dem Allianzgebet quasi von der evangelischen Gemeinde. Und finde es auch einfach sehr wichtig, da einfach auch mitzusingen, mitzubeten, weil ich denke, das sind so Punkte, die uns einfach verbinden. Weil wenn man sich trennen oder abspalten möchte, gibt es genug Punkte. Und ich bin immer so eine Person und die Gemeinde auch, die dann immer so den Dialog sucht und einfach die Punkte zum Anknüpfen quasi findet. Und das ist auch wichtig, weil wir leben hier in Krefeld. Ich sage immer eins, ich bin in Krefeld geboren, ich bin in Krefeld aufgewachsen, ich habe hier Abitur gemacht, studiert und ich kenne keine andere Stadt als Krefeld. Deswegen, ich liebe diese Stadt, ich gehöre zu dieser Stadt und ich muss mich auch dem quasi einfügen und genau das, was Krefeld ist, weiterhin schön gestalten. Das geht nur mit dem Dialog, der auch quasi durch die Religion stattfindet.
Bei dem Stichwort religiöse Feiertage fällt mir ein interreligiöses Friedensgebet, das es vor Jahren hier in Krefeld gab. Ich gehörte mit zu den Begründern. Leider ist es so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt Leute, ich gehöre auch dazu, die das bedauern und wir werden vielleicht in absehbarer Zukunft versuchen, dieses Gespräch miteinander unter den Augen Gottes, sage ich noch einmal, neu anzufangen, gerade auch von Leuten, die vielleicht äußerlich religiös nicht gerade zusammenstehen, sondern auch politisch auseinander sind, aber eine Basis zu finden, wo man miteinander sich austauscht. tauschen kann, dem anderen nicht einfach auszuweichen oder ihn gar zu verteufeln, sondern Feiertage sind für mich auch gerade in, wenn sie interreligiös begangen werden, eine Möglichkeit, den anderen auch in seiner Andersartigkeit ernst zu nehmen. Das muss ich nicht gut finden, aber ich kann ihn mindestens leben lassen.
Vollkommen. Ich glaube, ist auch ein guter Ansatz dann vielleicht für uns, dass wir uns einmal austauschen in der Zukunft und wieder an dem Friedensgebet arbeiten. Weil ich finde, das ist eine klasse Sache gewesen und die sollten wir wieder ins Leben erwecken.
Ich finde das toll, dass Sie bei dieser Gelegenheit dieses Angebot in den Raum stellen. Ich werde darauf zurückkommen. Vielleicht sind wir beide dann die, die da diese Geschichte wieder in den Horizont anderer Leute stellen, dass wir eine Möglichkeit finden, in einer gewissen Regelmäßigkeit interreligiöses Friedensgebet in Krefeld wieder einzurichten.
Sehr Danke. Gerne, sehr gerne. Und wir haben es sogar quasi aufgezeichnet. Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage an uns beide. Kann ein gemeinsamer Ort auch das Internet sein?
Für mich persönlich nicht, weil ich internetmäßig nicht angeschlossen bin. Ich habe als äußere Kommunikationsmittel nicht mehr vorzuweisen als ein Kugelschreiber und ein Telefon. Und fahre mit bis dahin für mich ganz gut. Aber ich bin ja nicht nur für mich da. Ich habe mich manchmal auch gefragt, ob ich um der Kommunikation willen nicht doch mich dem mal annähern soll, um da die richtigen Tasten zu finden. Bisher habe ich das nicht getan. Hängt wohl auch ein bisschen mit zusammen, dass ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Ich würde das schon vom Kopf her noch begreifen, aber es wäre für mich eine große Umstellung. Ich halte sehr viel von dem, wie wir das jetzt machen, dass man im Gespräch miteinander leibhaftig anwesend ist und nicht der andere zur Nummer wird oder eine Taste, die ich treffe oder nicht. Ich will damit gar nicht Technik verteufeln, die kann unheimlich wichtige Dinge tun, aber kann nie und nimmer das persönliche Gespräch, das die leibhaftige Anwesenheit der Gesprächspartner voraussetzt, er kann das nicht ersetzen.
Ich bin vollkommen bei Ihnen. Ich denke, so der persönliche Dialog, das persönliche Gespräch von Face-to-Face quasi ist immer was anderes, als wenn man quasi, ich sehe das ja auch beruflich, ich arbeite im Homeoffice 5 Tage die Woche. Und hatte jetzt vor kurzem den Fall, dass sich ein Arbeitskollegen quasi, den ich seit einem Jahr schon kenne, mit dem ich telefoniere, nicht auf der Straße erkannt habe. Weil ich kenne ihn ja nur vom Display. Ich sehe den jeden Tag, aber nur auf dem Laptop quasi. Mhm. Muss aber auch sagen, dass wir auch durch die Corona-Zeit, sowohl jetzt auch in den Gemeinden, aber ich sehe es auch beruflich so, eine Option quasi entstanden ist, die jetzt nicht mehr aus dem Weg zu räumen ist. Wir sehen, dass es einfach unausweichlich ist, dass man vielleicht auch Online-Gespräche führt. Manchmal hat es auch den Vorteil, dass wenn man vielleicht nicht das Gespräch wahrnehmen kann, vielleicht stundenlang weit wegfahren müsste, dann diese Chance hat. Aber ich sehe das ebenfalls so wie Sie, dass ich immer noch denke, dass das Persönliche immer noch, ich sag mal, stärker ist und stärker verbindet als die reine Online-Präsenz.
In der Corona-Zeit, die Sie gerade angesprochen haben, da habe ich das auch praktiziert. In den Heimen war ja keine Gemeinde da, ging nicht. Dass ich das also in die Kamera gesprochen habe und darauf gab es dann Rückmeldungen manchmal. Also da konnte die Technik hilfreich sein, um inhaltlich etwas zu transportieren. Das war sogar dann mit Kamera, sodass das auf dem Fernseher, auf den Zimmern, in den Heimen empfangen werden konnte. Also für mich ist nicht jetzt entweder oder, aber der Schwerpunkt liegt für mich in der persönlichen und ich sage es nochmal, leibhaftigen Begegnung mit dem anderen.
Da bin ich bei Ihnen. So, die nächste Frage ist, wie sicher waren Sie in Ihrem Glauben an den eigenen Werdegang als Pfarrer? Das ist eine gute Frage.
Also ungefähr wie ich zum Pfarrer geworden bin.
Genau.
Das fing ganz komisch an, hoffentlich muss ich dazu nicht so weit ausholen. Ich bin ein Hunsrücker, der auf dem Land nicht daran denken konnte, ein Gymnasium zu besuchen, auch weil wir arme Leute waren. Mein Vater ist im letzten Kriegsjahr noch gefallen. Ich bin mit meinem Großvater und meiner Mutter und 2 Geschwistern aufgewachsen. Und da war gar nicht im Horizont etwa Gymnasium zu besuchen. Das war auch 5 Kilometer zur Bahn und 25 Kilometer mit der Bahn. War im Winter einfach eine Zumutung, musste um 6 Uhr das Haus verlassen. Aber der Pfarrer des Dorfes, der evangelische Pfarrer, zu dem ich ziemlich guten Kontakt hatte, hatte eine Tochter, die waren ja jünger, sich als die als Pfarrer, Töchterlein natürlich zum Gymnasium gehen sollte, war die Frage an meine Mutter, ob ich nicht die Tochter des Pfarrers begleiten? Auf dem Schulweg begleite. War nicht die Frage, ob ich begabt wäre oder so, sondern ob das die Tochter eine Begleitung hatte. So hat das angefangen. Der Mensch denkt und Gott lenkt, da war aber nicht dran zu denken, dass ich etwa Pfarrer würde. So bin ich zum Gymnasium gekommen und wollte dann Volksschullehrer werden, weil das kürzeste Studium war. Und bin dann aber in der Gemeinde auf den Pfarrer nach meiner Konfirmation gestoßen, der nicht gesagt, du kannst Pastor werden, sondern der mich ins Gemeindeleben so einladend mit hat machen lassen. Ich habe Gruppen da schon gehalten, ganz früh Kindergottesdienst gehalten, aber nicht um Pastor zu werden, sondern um in der Gemeinde dabei zu sein. Und dann stand mit einmal die Frage im Raum von ihm, ich glaube, da hatte ich schon Abitur, hast du nicht mal dran gedacht, Pastor zu werden? Hatte ich nicht dran gedacht, dafür war ich eigentlich in meiner Selbsteinschätzung nicht würdig. Aber dann ist es doch dazu gekommen, dass ich auf seinen Rat in der kirchlichen Hochschule in Wuppertal mit dem Studium begonnen habe.
Schicksal, oder?
Es ist Gabe Gottes. Es war ein Weg, den ich gar nicht so für mich als möglich gehalten habe. Es gab keine Tradition bei mir. Ich wurde nicht Pastor, weil die Eltern oder so, oder wer Lehrer geworden, weil das irgendwie schon mal in der Familie war. Wie gesagt, mein Großvater war Maurer mit 12 Kindern. Und das bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass ich daher gekommen bin und das kein Hindernis war. Im Gegenteil, ich war immer sehr, sehr nah von daher, von meiner Kindheit her an den Menschen. Habe ich hinterher aber erst gemerkt.
Hut ab. Vor allem in der Zeit auch noch. Das ist ja eine Riesenkarriere dann auch in dem Moment. Weil früher war das ja fast unmöglich, ja, dann quasi.
War eigentlich unmöglich.
Es waren ganz andere Zeiten.
War auch äußerlich fast unmöglich. Aber ich habe ganz wichtig für mich, für mein weiteres Leben, nicht nur für den Beruf, Lehrer gehabt auf dem Gymnasium. Und einen Pfarrer nach meiner Konfirmation, wo ich sonntags Angst hatte, die Predigt zu verpassen. Als junger Mensch, und da war ich immer, ich war Handballer über 10 Jahre, auch in der Oberliga, bin ich nachträglich noch ein bisschen stolz drauf. Und da war manchmal sonntags die Frage, fährst du mit, um zu spielen? Dann kannst du nicht zum Gottesdienst, verpasst du die Predigt. Oder gehst du in die Predigt, dann sagen die anderen, ach, musstest du mal wieder fromm sein. Und da war ich immer Sonntag für Sonntag, jedenfalls manchmal gefragt, wenn wir das Spiel zu Hause hatten, auf dem eigenen Sport, was war das nicht das Problem? Es war ja erst nachmittags. Da habe ich so ein bisschen schon geübt darin, sich entscheiden zu müssen, ja oder nein zu sagen. Da steht hier, was würden Sie gerne hinterlassen, wenn Sie den Vorsitz einmal abgeben? Dann formuliere ich das so, ist es Ihnen mehr eine Last oder ist es Ihnen auch eine ganz wichtige Aufgabe?
Also um ehrlich zu sein, hätte ich mir auch, so wie Sie, Herr Pfarrer Bautz, mir niemals vorstellen können, in der Position zu sein irgendwann, weil es ist eine Riesenverantwortung. Ich bin noch sehr jung und bin mit 24 dann Vorsitzender und quasi zuständig für so viele Menschen geworden. Und das hat auch natürlich ein Gewicht auf dem Rücken, das man tragen muss. Und für mich war es immer wichtig, etwas für die Zukunft zu tun, etwas für die Jugendlichen zu tun, für die Gemeinde zu tun, für die Älteren zu tun. Und das ist auch eine meiner Aufgaben. Ich hatte mal ein Interview mit der Rheinischen Post und da kam die Frage, wie stehen Sie zur Integration? Und ich habe gesagt, ich nehme dieses Wort oder diesen Begriff nicht an, weil ich bin hier geboren. Ich bin Krefelder durch und durch. Das ist fast wie eine Beleidigung für mich, weil ich bin noch ein Teil dieser Stadt. Und wenn diese Frage kommt, dann ist es für mich eher so differenzierend und zu sagen, ja, du bist jetzt vielleicht nicht oder du möchtest ja noch vielleicht in das System reinkommen. Aber ich kenne es ja nicht anders, weil ich kenne nur Krefeld. Und mir liegt es einfach am Herzen, wenn ich jetzt irgendwann die Aufgabe, die ich so sehr liebe, die ich mit voller Hingabe mache, und obwohl meine Frau manchmal sagt, ja, sei doch lieber zu Hause oder bleib doch mal lieber zu Hause.
Haben Sie auch Kinder?
Nee, noch nicht. Die sind jetzt in Planung. Dann wird das nochmal ganz anders aussehen, glaube ich. Ich habe mir einfach selber und der Gemeinde versprochen, dass ich, wenn es nur kleine sind, dass ich aber Meilensteine setze, dass ich Punkte quasi einführe. Es gibt immer noch diesen Rassismus im Unterbewusstsein, dass wir das quasi einmal ablegen. Dass meine Kinder irgendwann nicht mehr mit dem Problem oder mit der Frage leben müssen, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich mehr deutsch oder mehr türkisch oder wie stehst du zu dem Thema oder zu dem Thema? Weil ich möchte einfach, dass jeder so leben kann, wie er möchte.
Mir fällt dazu gerade ein, dass die wunderbaren Worte von Martin Luther King in Bezug auf seine Kinder, was er träumt, sie träumen auch davon, dass diese verdeckten oder auch offensichtlichen rassistischen Dinge einmal so vorbei sind, dass sie kein Thema mehr sind. Und King hat ja davon geträumt, dass seine Kinder und Kindeskinder nicht mehr unter diesen Vorurteilen so zu leiden haben, dass es ihnen sogar an Leib und Leben gehen kann, sondern aufatmen können.
Vollkommen. Das sind, genauso wie Sie sagen, die Punkte, die mir am Herzen liegen, wofür ich quasi jeden Tag berufsbegleitend, ohne irgendwelche finanziellen Mittel, diese Aufgabe quasi ausführe. Ja, was möchte ich hinterlassen? Ich möchte ein noch besseres, ein noch offeneres, ein noch toleranteres Krefeld hinterlassen, wenn ich mal irgendwann diese Aufgabe niederlege.
Schön. Sie kümmern sich um Vereine in Krefeld und Umgebung. Gibt es etwas, was besonders an den Krefelder Vereinen ist?
Also die Union, die ich quasi vertrete, die gibt es nicht nur in Deutschland, sondern europaweit nicht nochmal. Es ist ein wirklich einzigartiger Dachverband, weil wir es in Krefeld vor 30 Jahren schon geschafft haben, verschiedene Religionsgemeinschaften, verschiedene Vereine aus jeder Perspektive, aus jeder Schicht. Wir haben die Moscheegemeinden, wir haben die Kulturvereine, wir haben die Frauenvereine, wir haben die Jugendvereine, wir haben die Sportvereine, die quasi unter ein Dach zu bringen und damit auch quasi einen Repräsentanten gegenüber der Stadt zu bilden. So was uns besonders in Krefeld, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir an einem Tisch sitzen können mit den Vorsitzenden der Gemeinden, uns einmal austauschen können, auch manchmal streiten können, aber dadurch, wie auch in der Demokratie, dass wir dann beschließen, okay, wer stimmt für Punkt A, wer stimmt für Punkt B, und wenn dann auf einmal 7-4 ist, dann wird doch der Punkt quasi akzeptiert und dann steht man auch vom Tisch auf und die Sache ist durch. Weil oft ist es so, dass dann quasi immer noch, ich sehe es in anderen Städten leider, dass immer noch Diskussionen herrschen, dass man dann quasi nicht durch den zusammen beschlossenen Entscheid quasi mitgeht. Das ist quasi das, was uns in Krefeld ganz besonders ist. Und
was Sie gerade geschildert haben, hat ja mit dem Begriff Toleranz zu tun. Mhm. Dass wir tolerant sind, nicht, dass uns der andere gleichgültig ist, sondern dass wir bereit sind, Dinge auch hinzunehmen und mitzutragen, die wir nicht vertreten haben. Also ein Stück freier zu sich selber, auch manchmal ein Stück freier zu seiner eigenen geprägten Glaubensauffassung, dass der Mensch mir gegenüber so wichtig ist, dass ich ihn jedenfalls nicht als Feind sehe. Das ist jetzt so eine sprachliche Geschichte, aber ich bin ja ein Mensch, der mit der Sprache so gut auch wie verheiratet ist. Und dass man zu unterscheiden, was nicht nur dem Wort nach, sondern dem Verhalten nach, dass ich keinen Feind habe, den ich beseitigen muss, einen Feind muss man besiegen und beseitigen, sondern der andere mein Gegner ist, den ich in der Gegnerschaft schätzen kann, offen auch dafür, dass ich durch seine andere Position meinerseits meinen Horizont auch erweitern kann.
Vollkommen, vollkommen. Und das ist ja auch die wahre Kunst, Menschen zu überreden,
ja,
und nicht aneinander wütend zu sein.
Übrigens Toleranz vom Lateinischen her nicht, kann ich den Besserwisser herauskehren, aber ist sehr schön zu überlegen, heißt, hat mit Tragen zu tun. Tolerare, also das kann sein, dass man auch seine liebe Last mit dem Gegner hat, dass man etwas auf sich nehmen muss, wo man ja doch auch zu ächzen und zu tragen hat, aber den anderen nicht abschreibt.
Vollkommen. Die Frage 10a ist an uns beide gerichtet wieder. Sehen Sie Veränderungen im Verhalten der Menschen bezogen auf den Glauben durch die Pandemie? Ich glaube, die Frage ist sehr selbstbeantwortend. Also wir hatten eine wirklich Schreckenszeit in den 2-3 Jahren. Wir haben wirklich, ich sehe das in allen Gemeinden, in allen religiösen Gemeinden, eine sehr schwere Zeit. Man hat wichtige Menschen verloren. Man hat wirklich viele Opfer leider haben müssen. Nichtsdestotrotz kann ich aus unserer Gemeinde, aus der muslimischen Community quasi sagen, dass uns das vielleicht auch gestärkt hat. Wenn ich jetzt quasi die letzten 2 Jahre betrachte, wo die Menschen dann nicht mehr quasi zu den Religionshäusern gehen konnten, zu den Moscheen gehen konnten und dort beten konnten, sehe ich, dass wir jetzt auch ein Stück weit verstanden haben, um was es eigentlich geht und wie wichtig das auch ist, quasi ein Religionshaus zu haben. Einen Ort, wo man predigen kann, einen Ort, wo man beten kann, einen Ort, wo man gemeinsam sein kann. Wir sehen das auch an den Zahlen. Wir sind jetzt ungefähr wieder gleich auf, beziehungsweise schon höher wie vor der Corona-Zeit. Und wir haben jetzt 6 Wochen lang quasi auch jeden Sonntag das Morgengebet jedes Mal an einer anderen Moschee vollzogen. Das hat um 7.40 Uhr stattgefunden das erste Mal. Mit 100 Leuten angefangen, dann bei der nächsten Moschee mit 200 Leuten, bei der dritten Moschee dann mit 300 Leuten. Hat sich dann wirklich so gesteigert, dass wir am Ende so bei 500, 600 Leuten waren. Daran sieht man auch, die Zeit ist jetzt um. Wir müssen jetzt wieder aufstehen. Wir müssen jetzt wieder anpacken, wo wir zuvor schon waren. Aber natürlich haben wir alle eine schwere Zeit durch. Das muss man auch akzeptieren.
Natürlich sind wir gerade in Notzeiten auch gefragt, woran wir uns halten wollen. Oder wen wir akzeptieren, dass wir von ihm gehalten sind. Ich meine ja, dass Gott nicht der ist, der uns klein machen muss, um selber groß zu sein, sondern er ist darin groß, dass er zu uns hält. Ich denke, dass in der Notzeit er uns ja auch nicht aufgibt, aber ich warne davor, Notzeiten herbeizureden, weil es so heißt, wie das Sprichwort sagt, nur die Not lehrt uns richtig beten. Die Not lehrt auch, sieht man auch in den Kriegsereignissen, lehrt auch genauso das Fluchen. Es ist schlimm, wenn nur aus Notzeiten heraus Glaube entstehen könnte. So Gott so als Lückenbüßer und so, weil wir sonst nichts anderes haben. Mir würde viel besser die Vorstellung gefallen, dass wir für das, was gut bei uns war und gut sein wird, das Danken nicht vergessen und die Verbindung mit Gott im Gebet auch darin pflegen, dass, wie der Ludwig Quaas, den ich eben ja zitiert habe, mit seinem Gebet sagte, dass zu einem anständigen, in Anführungszeichen, Gebet vorneweg das Danken gehört, dass ich überhaupt da bin. Ich musste doch nichts dafür tun, dass ich zur Welt gekommen bin. Da kann ich doch Gott durch meine Eltern Dankeschön sagen. Ich glaube, das ist eine Freiheit, die ganz praktisch an dem vorbei denken und leben kann, wie wir in die Welt gekommen sind.
Im Islam ist das ähnlich. Da heißt es Sabr, also die Geduld, die man quasi hat und die auch sehr wichtig ist. Weil das Leben ist nicht nur immer rosig. Es kommen auch schwere Zeiten. Und die muss man so akzeptieren, wie sie sind. Und dann, wie Sie schon sagen, muss man auch danken. Geduldig sein und danken für das, was man hat. Und wir sehen in der Pandemiezeit wirklich, dass wir das so quasi erlebt haben. Wir waren geduldig, mussten wirklich 2 Jahre lang quasi von verschiedenen Sachen Opfer nehmen oder haben Opfer getragen und haben durch die Geduld und den Dank an unseren Gott den Weg immer noch weiterleiten und auch quasi den Neustart auch wieder nach der Pandemie, ja. Beziehungsweise wir sind ja noch dazwischen, aber...
Es gibt ein schönes Wort, das ermutigt, zu unterscheiden zwischen dem Schweren, das ich ändern kann zum Guten, und zwischen dem Schweren, das ich in Anführungszeichen nur tragen kann. Also ich bin nicht der Überzeugung, alles, was ist, als Gott gegeben hinzunehmen, sonst können wir gegen Unrecht und schlimme Dinge und gegen Unfrieden überhaupt nichts mehr sagen. Also ganz wichtig, also Gott gibt mir den Verstand oder die Einsicht zu unterscheiden, was ich ändern kann und das, was ich tragen kann, und gibt mir den Mut, dass ich beides unterscheiden kann. Lass wir uns nicht an Sachen verheben, die wir wirklich zu tragen haben. Und übrigens gibt es ja auch Dinge, die man zu tragen hat, die schön und verbindlich sind. Mir fällt gerade, darf ich gerade noch vielleicht hinzufügen, in einer Ansprache eines Pfarrers, der mein Vikariatsvater als Vikar war in meiner Ausbildung, habe ich eine Ansprache zu einer Hochzeit von ihm gehört, wo er sagt, dann werdet ihr auch eure Last miteinander haben. Nicht nur hier Jubel, Trubel, Feiertag. Aber wenn zwischen euch Liebe im Spiel ist, dann wird der andere deine Liebe Last sein, die du nicht abschütteln versuchst, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen ist, sondern den du trägst, wo die Liebe sich gerade darin bewährt, dass ich mit dem anderen nicht fertig bin, wenn er mir auch eine liebe, geliebte Last wird. Finde ich gute Worte. Ich habe eine Frage 11. Warum glauben Sie, dass es in jeder Religion unterschiedliche Gebetsrituale gibt und was eint diese?
Also ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht mal so verschieden, und für mich ist die Hauptsache quasi, beziehungsweise jeder kann ja an das glauben und denken, was er möchte. Leben und leben lassen ist quasi für mich immer das, womit ich quasi mein Leben durchführe. Was ich so hinzufügen kann, ist, dass wir an den gleichen Gott glauben, dass Jesus auch mein Prophet ist. Und für mich
wichtig
ist
zu erinnern, dass im Muslimischen der Jesus ein Prophet ist.
Ganz genau.
Ganz wichtig. Ist mir immer sehr wichtig.
Ganz genau. Viel auch, zum Beispiel einer meiner sehr guten Freunde heißt doch Isa.
Ja. Das ist ja der Name für
genau, Jesus auf Türkisch quasi, ja. Oder auf muslimische Schreibweise. Ich bin immer so auf der Suche nach gemeinsamen Punkten, weil ich besuche auch einen Gottesdienst, habe ich auch schon quasi gemacht. Ich war jetzt, wie gesagt, am Montag quasi bei der evangelischen Gemeinde, habe da mitgesungen und habe einfach einen großen Respekt davor, dass trotz der Verschiedenheiten, die vielleicht da sind, das Gemeinsame zu finden, weil wir beten an den gleichen Gott, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber man muss immer die gemeinsamen Punkte finden und nicht die man vielleicht jemanden trennt.
Die Verschiedenheit muss keine Trennung sein.
Genau.
Die Verschiedenheit, wenn ich sie ernst nehme, kann auch eine Bereicherung sein, um meinen Horizont zu erweitern. Ich bin immer gegen Trennung. Interreligiös heißt nicht, dass wir uns dann gegenseitig, was weiß ich, fast verfluchen, sondern dass wir gespannt sind, was der andere mitbringt, was ich so nicht habe. Das muss ich ja nicht einfach so übernehmen, aber es doch gelten lassen.
Ganz genau.
Also mir ist ganz wichtig hier, das Verschiedene zu unterscheiden von dem, was uns trennt.
Genau.
Es gibt auch Dinge, da kann ich einfach nicht mitreden, kann ich auch nicht mitmachen. Ich glaube, da müssen wir auch um der Menschen und um Gottes Willen ab und zu richtig eindeutig Nein sagen können. Mhm. Das mit mir und durch mich nicht.
Da bin ich bei Ihnen. Die Frage 12. Was würden Sie jemandem an Hilfeerstellung geben, der sich dem Thema Beten nähern möchte, bisher aber noch keinen Zugang gefunden hat?
Beten wäre für mich, ist für mich ein Lebensvorgang, wie Ein- und Ausatmen. Wenn ich mit einem Menschen gut bin, gut sein will oder gut bin und am Menschen mir gut sind, kämen wir nicht auf den Gedanken, nicht miteinander zu sprechen. Miteinander sprechen ist ein Zeichen der Verbindlichkeit. Mir liegt an dem anderen, an dem Gegenüber. Aber wenn wir, wie wir früher gesagt haben, böse miteinander sind, dann spreche ich mit dem anderen nicht mehr. Und die Phasen des Nicht-Miteinander-Sprechens, die muss es vielleicht psychologisch auch mal geben, aber die sind zu überwinden. Gerade mit dem ich mich gestritten habe, weiter das Gespräch zu suchen und das alles zusammen unter den Augen Gottes, weil es der Gott ist, der ja so menschenliebend ist, dass er sogar im christlichen Glauben zugespitzt einer von uns geworden ist, dem liegt an uns, der geht nicht an uns vorbei und hat uns sein Wort, und zwar ein Ja-Wort, geschenkt. Nicht, ich will mir das mit dem Menschsein nochmal überlegen, da gibt es vielleicht Besseres, sondern er hat sich auf das Menschsein in seiner Freiheit, das ist kein Zwang gewesen, ja, entschieden. Und insofern sind wir ermutigt, auch gestärkt, Gespräch auch in schwierigen Zeiten und bei schwierigen Gesprächspartnern nicht aufzugeben, sondern nochmal zu versuchen.
Das ist auch quasi im Islam so, dass man jederzeit noch die Chance hat auf eine Rückkehr. Weil egal wie die Situation ist, man kann immer quasi Reue zeigen und der liebe Gott, natürlich, wenn er es so entscheidet, kann uns auch vergeben. Deswegen sehe ich das ebenfalls so wie Sie und bin immer, egal was passiert oder in welcher Lebenssituation man gerade ist und egal wie schwer es auch ist, dass man nicht aufgibt und immer den Weg sucht. Weil ich glaube, das ist so der Ansatz in die gute Zukunft.
Weil Gott uns nicht aufgibt.
Ganz genau.
Gott legt das Thema Menschsein nicht zu den Akten, sondern praktiziert es, indem er uns durch sein Wort, durch Menschenmund immer wieder anspricht.
Ganz genau.
Eine weitere Frage, die ich Ihnen jetzt stelle. Mhm. Was wünschen Sie sich für Themen für den Religionsunterricht an deutschen Schulen? Was wünschen Sie sich für den Unterricht an türkischen Schulen?
Das ist eine Frage, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, weil das ist etwas, woran wir auch seit über 2 Jahren schon arbeiten. Wir haben aktuell schon Formulare, die von 2015 sind. Mhm. Ich bin immer auf der Suche nach dem Recht und auf der Suche nach der Gerechtigkeit. Und ich habe Abitur gemacht an der Kutualsi Gesamtschule, wo wir quasi von 120 Schülern, die Abitur gemacht haben, ca. 90 Schüler mit Migrationshintergrund, mit islamischem Background waren. So, wir hatten aber keinen türkischen Unterricht und keinen Islamunterricht.
Ja.
Beides nicht. Und ich habe dann quasi auch die katholische Lehre quasi besucht. Das war auch gut, weil ich wollte auch quasi die Religion, die überwiegend in meinem Land quasi ist, kennenlernen und sogar besser kennenlernen als quasi das, was ich selber quasi immer suche. Deswegen war es auch gut. Aber für mich ist einfach die Frage, wenn man keinen Antrag stellen muss für den katholischen Unterricht, wenn man keinen Antrag stellen muss für die evangelische Lehre, wenn man keinen Antrag stellen muss für die Philosophie, warum muss man dann so gesondert mit sehr viel Aufwand einen Antrag für Islamunterricht stellen?
Ja.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Mhm.
Und warum wird das einem so schwer gemacht, auch von verschiedenen Parametern, ich sag mal der Schulaufsicht oder der Schulbehörde, die das dann quasi fast unmöglich gestalten?
Mhm.
Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Wenn wir zu den türkischen Schulen kommen, ich kenne keine türkische Schule, das ist auch ein Problem an sich, beziehungsweise kein Problem, sondern ich möchte auch keine türkische Schule haben. Das brauchen wir gar nicht, weil wofür brauche ich eine türkische Schule in Deutschland?
Aber als Zielvorstellung haben Sie islamischen Unterricht als Normalfach.
Ganz genau.
In der Schule. Das ist ihr Ziel.
Ganz genau. Es gibt auch verschiedene Schulen. Ich war auf der Realschule, bei der Albert-Schweitzer Realschule, und da hatten wir auch Islamunterricht als ganz normales Fach. Und ich sehe einfach die Tatsache, wenn der Bedarf da ist, wenn wir sehen, okay, da sind Schüler, die überwiegend muslimisch sind, warum machen wir es denen nicht einfach und verlangen dann keinen Antrag oder keine verschiedenen Prozeduren und führen das einfach ein? Weil jedes Mal, wenn ich dann quasi besonders bei den Schulen bin oder frage oder beim Schulamt frage, ist, ja, es kommen immer verschiedene Barrieren auf. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das auch nicht gerecht. Und das ist ein Punkt, woran wir arbeiten müssen, weil, jetzt komme ich wieder auf das Wort, was ich gar nicht mag, wenn wir auf Integration kommen, ist Sprache und Glaube auch ein riesen Meilenstein.
Ja.
Und ein riesen Initiator quasi für etwas Positives.
Sie haben die Albert-Schweitzer-Schule gerade erwähnt. Ich habe mit anderen zusammen über Jahre hin immer die Abschlussgottesdienste von evangelischer Seite gemacht. Vielleicht haben wir uns da
wahrscheinlich
auch,
haben wir uns auch da
schon
mal kennengelernt.
Gesehen. Da war ja auch immer von katholischer Seite,
genau.
Und es war
auch
von,
immer ein Imam da.
Imam, ja. Und ja. Der leider, den haben wir jahrelang gemacht, der dann leider so früh gestorben ist. Das tut mir heute noch leid. Er war ein ganz verbindlicher Mensch. Um Stunden, wo wir den Tee miteinander getrunken haben, sind wir wegen der Gespräche, die wir geführt haben in der Moschee zwischen zwei Männern.
Herr Zengin,
unvergesslich.
Ja, es war ein sehr weiser Mann. Die Frage 15. Wie haben Sie den Religionsunterricht als Kind empfunden?
Als das, was man machte. Religionsunterricht in der Schule ist mir nicht so gegenwärtig. Das haben wir wahrscheinlich dann so nebenbei mitgemacht, auch mit der Praxis, dass zum Beispiel die Volksschule, die evangelische Volksschule, wenn ein evangelisches Mitglied der Dorfgemeinschaft gestorben war, sind wir mit zur Beerdigung gegangen und haben im Leichenzug durchs Dorf hindurch gesungen und auf dem Friedhof gesungen. Das war praktizierte Anteilnahme in Wahrheit. Der Religionsunterricht im Gymnasium hat mir nicht viel gegeben. Ich bin nicht Pfarrer geworden, obwohl ich das, wie ich gesagt habe, ja auch gar nicht im Blick hatte. Ich war ja dessen gar nicht in meiner Vorstellung würdig. Das hat mir nicht groß geholfen. Aber der Pfarrer, der nach meiner Konfirmation in die Dorfgemeinde kam, Kurt Mann hieß er, ich werde nie ihn vergessen, der hat das auf dem Gewissen im positiven Sinn, dass ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, da beruflich vor Land zu gehen, und hat dann noch empfohlen, an eine kirchliche Hochschule da zu beginnen in Wuppertal, die übrigens gegründet worden ist gegen die Herrschaft der Nazis, auch über die Kirchen, ist dann auch bald wieder zugemacht worden. Und da ist man so ein Stück an die Hand genommen worden, auch durch den Tageslauf hindurch, mit gemeinsamen Essen, gemeinsamen Andachten. Und das hat mir sehr geholfen, da hineinzufinden.
Was ist für Sie der Unterschied zwischen einer Pilgerreise und einer Wanderreise?
Ja, eine Pilgerreise hat geistlichen Inhalt,
genau.
Und eine Wanderreise hat vielleicht geistigen, wenn es gut geht, geistigen Inhalt und ist nicht einfach nur irgendwas, was man so macht. Aber die Pilgerreise hat einen geistlichen Inhalt. Manchmal wundere ich mich, dass auch bis ins Fernsehen, und ich bin ein WDR3-Hörer, Kultursender und so, aber da wird das manchmal auch verwechselt. Geistlich hat einen Bezugspunkt, der weit über mich hinausgeht, mich aber sehr betrifft.
Ja.
Gott als der ganz andere, habe ich in der Theologie auch mal gelernt, der ist nicht Gott, weil er mal gewählt worden ist und weil er auch von Menschen Gnaden oder so, und der ist Gott, weil er Gott ist, aber zu seinem Gottsein gehört, dass er für die Menschen da ist, und das ist unser Glück. Das ist wiederum ein Grund, um den ersten Punkt des Betens ganz ernst zu nehmen, danken zu können. Mein größter theologischer Lehrer, sollte ich noch sagen, war Karl Barth in der Schweiz, hat in Deutschland gegen die Nazis standgehalten, ist dann ausgewiesen worden. Der hat einmal gesagt, das Menschsein hat Antwortcharakter. Wir haben nicht das erste und das letzte Wort in unserem Leben, Gott sei Dank, aber wir können auf das von Gott gegebene Ja-Wort, das für uns sich in Christus nochmal zugespitzt hat, können wir antworten mit der Dankbarkeit. Danke, dass du an mir nicht vorbeigehst. Übrigens ist die Jahreslosung in der Rheinischen Evangelischen Kirche dieses Jahr wunderbar kurz aus dem ersten Mosebuch, aus der Genesis. Und da sagt eine Frau, die gerade mal von einer anderen Frau so zur Seite gedrängt worden ist, du bist der Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der nicht an mir vorbeiguckt, der nicht sein Werk macht ohne mich. Du bist der Gott, der mich sieht mit den Augen der Liebe. Die Zuspitzung im Neuen Testament heißt ja, was ist Gott? Er ist die Liebe. Ja. Die menschgewordene Liebe. Wahnsinn. Jetzt eine Frage von mir. Mhm. Was steht in 65 Jahren auf der Tagesordnung der Vereinssitzung?
Vielleicht sehe ich das noch. Vielleicht.
Ja.
Vielleicht.
Ich sicher nicht mehr.
Wenn ich jetzt so dann überlege, was könnte da stehen? Das ist eine sehr gute Frage. Wie können wir Krefeld noch besser gestalten, würde da vielleicht stehen?
Weil in der Tradition der Toleranz bleiben.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir werden auch in 65 Jahren noch in Krefeld leben. Ich sehe da keinen Ausweg mehr, ich sehe da keine andere Option mehr, für mich selber nicht und für meine Familie und meine Freunde auch nicht. Weil ich kenne auch viele, die quasi dann mal so den Versuch gewagt haben, irgendwo in die Türkei oder in Ausland zurückzukehren. Mein Bruder war auch in der USA, in China und quasi ist immer wieder in Deutschland gelandet. Und das ist das Erstaunliche, dieser Begriff Heimat. Krefeld ist für mich Heimat und ich kenne ja nichts anderes. Und in 60 oder 65 Jahren wird immer noch die Frage sein bei meinem Nachfolger, wie können wir der Gemeinde was Gutes tun und wie können wir Krefeld was Gutes tun? Was können wir für Krefeld gemeinsam gestalten? Wie können wir den Dialog mit den Religionsgemeinschaften weiter aufrechterhalten? Was sind unsere Bedürfnisse? Was brauchen wir gerade? Und ich denke, das ist so die Agenda, die dann sein wird.
Schön, dass Sie Krefeld so im Herzen
vollkommen
haben. Es gibt im Alten Testament ja dieses wunderbare Wort, suchet der Stadt Bestes, wird Israel gesagt. Ein Prophet schreibt einen Brief an Israel, an die, die noch in der Gefangenschaft in Babylon sind, die eigentlich darunter ächzen und sagen, an den Wassern Babel saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Und denen schreibt er, suchet der Stadt Bestes als Zumutung, nämlich der Stadt, in der sie gefangen halten werden, sollen das Beste suchen, denn wenn es der Stadt gut geht, geht es euch auch gut, heißt es da. Das ist eine unglaubliche Freiheit, mitten im Alten Testament von den Propheten her. Also Krefeld.
Hier steht noch, was postet der Social-Media-Kanal einer Pfarrgemeinde in Krefeld in 65 Jahren zu Ostern?
Kann ich ganz schlecht darauf antworten, weil ich mit diesem Medium bisher nicht nur nicht vertraut bin, sondern es nicht praktiziere. Aber sagen Sie mal, was Sie sich vorstellen dabei.
Ich glaube, wir posten so fliegende Autos. wie wir mit fliegenden Autos zur Vorstandssitzung im 350. Stockwerk quasi.
Vielleicht. Aber ich hoffe, dass wir doch nicht nur Technisches zu posten haben.
Ich hoffe auch Religiöses.
Dass die Technik nicht uns vorschreibt in jeder Hinsicht, wie weit wir denken oder nicht denken können. Sondern die Technik hat doch eigentlich, ich lasse das ein großes Wort, hat doch Dienstcharakter, das Menschliche ist unter uns.
Mittel zum Zweck, ne?
So ist es.
Ganz genau.
Und nicht der Zweck ist.
Ganz genau.
Fortschritt, der, wenn wir so weitermachen, sagen uns schlaue Leute, hat die Erde keine Zukunft. Wenn wir so weitermachen wie bisher, diesen Trend nicht stoppen, hat die Erde als Wohnstadt der Menschen und Tiere, gehört alles zusammen, keine Zukunft. Macht mir manchmal Angst, wenn ich auch heute manchmal noch ein Kind zu taufen habe und denke, das lebt mindestens 80 Jahre, vielleicht an die 100 Jahre. Wie sieht denn da die Zukunft aus? Und dann ein Wort zu finden, das die Eltern ermutigt, nicht auf Kinder zu verzichten, sondern sie so zu begleiten, dass sie verbindlich mit den Menschen in ihrer Gegend leben können.
Ich habe ebenfalls so die Angst manchmal, dass wir so unzufrieden sind mit allem. Der technische Fortschritt und dieser unendliche Fortschritt, dieser unendliche Luxus, den man wirklich haben kann, hat auch dazu geführt, dass man nicht zufrieden ist, dass ihm etwas fehlt. Und da ist auch meine Befürchtung oder meine Angst, dass irgendwann es nicht mehr genug ist, dass wir etwas auf dem Tisch haben, etwas zu essen haben, dass wir eine normale Kleidung haben. Weil, Sie haben es auch schon gesagt, Herr Bautz, ich kenne das von meinen Eltern auch, die sind mit Armut groß gewachsen. die kennen das gar nicht, vielleicht mal ein Auto zu haben oder ein Spielzeug zu haben. Die haben gemeinsam auf der Straße gespielt und waren happy. Die haben sich mit der Familie unterhalten und heutzutage sieht man ja, auch bei uns, wenn man in der Familie ist, hat sogar die Oma ein Handy in der Hand und schreibt dann einmal, wo man aber eigentlich auch sich unterhalten könnte. Und das ist, glaube ich, auch die Challenge, die Aufgabe für uns, auch für die Zukunft, wieder den alten Dialog vielleicht zu finden, den man früher hatte. Oder die alte Bindung, diese familiäre Bindung, die freundschaftliche Bindung. Und ich hoffe, wir gehen da in eine gute Richtung irgendwann wieder.
Hoffe ich mit Ihnen.
Wir beten da gemeinsam für.
Wollen wir ja.
Genau.
In Krefeld ein Feuer wieder langsam anzünden.
Ganz genau.
Ja, ich nehme Sie beim Wort und Sie dürfen mich auch beim Wort nehmen.
Versprochen, also an dem Friedensgebet müssen wir dran arbeiten.
Ja. Das ist interreligiös. Sehr, sehr
wichtig. Genau.
Nicht nur interkonfessionell zwischen den Christen, sondern interreligiös, da lag mir sehr dran.
Ich würde sagen sogar, wir machen gleich mal einen Termin vielleicht aus, wo wir uns treffen. Und dann, nachdem wir uns einmal ausgetauscht haben, können wir ja mit der evangelischen Gemeinde, christlichen Gemeinde und der jüdischen Gemeinde und auch mit den anderen.
Mit der ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die gehöre ich ja auch noch nach wie vor an.
Und dann tauschen wir uns aus.
Fortgeschrittenen Alters.
Und legen direkt los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Fangen Sie mit dem Quiz an oder soll ich mal anfangen?
Ja, ist mir. Bitte.
Okay. Das lateinische Wort Fides kann neben Glaube auch was bedeuten? A. Vertrauen. B. Hoffnung. C. Nächstenliebe.
Alles ist drin. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf Vertrauen. Als ich noch gar nicht Theologie studierte, ist von dem von mir eben genannten großen Theologen Karl Barth mir seine Interpretation des Römerbriefs des Paulus in die Hand gefallen. Und ich habe festgestellt, da wo bei Paulus in der Luther-Übersetzung Glauben steht, übersetzt Karl Barth immer Vertrauen. Das andere schwingt alles mit, aber der Schwerpunkt für Glauben heißt Vertrauen.
Haben Sie vollkommen recht, das ist richtig. Die zweite Frage ist, welche der folgenden Religionen ist am ältesten? A. der Islam, B. der Hinduismus, C. Christentum.
Also auf alle Fälle ist christlicher Glaube älter als der Islam. Mohammed ist um 400 herum. Aber Hinduismus kann ich jetzt nicht genau sagen. Es könnte sein, dass der in den Wurzeln älter ist als christlicher Glaube.
Nehmen Sie B?
Ja.
Das ist richtig.
Okay.
Circa 3.500 Jahre.
Oh ja, 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 ja.
Habe ich mich auch gewundert.
Also.
Ich wusste jetzt auch, dass Christentum, weil ja der Islam quasi die letzte quasi Religion ist, gekommen wäre. Aber ja.
Islam hat ja auch starken jüdischen Einfluss, weil die
von allen Religionen.
Die waren sehr miteinander verbunden, bevor sie sich anfingen auseinanderzusetzen. Ja.
Jetzt sind Sie dran.
Jetzt bin ich dran. Was ist kein Merkmal für den Schwerpunkt intimes Beten, steht hier? A. Kreuz, B. viele Kerzen im Raum, C. ein Stuhlkreis.
In welcher Religion denn?
Was ist kein Merkmal für den Schwerpunkt intimes Beten, also wenn intim gebetet. Also was ist kein Merkmal von den dreien? Kreuz, viele Kerzen im Raum, Stuhlkreis.
Ich würde sagen Stuhlkreis. Ja. Würde ich jetzt so schätzen. Also die Frage ist so ein bisschen, also auf welche Religion?
Ich weiß auch nicht so richtig, was gefragt ist.
Genau, also ich glaube, das würden Sie vielleicht auch unterstützen.
Ja.
Man kann in jeder Lebenssituation beten und ich weiß nicht, was
war das? Da steht bei mir nochmal, die Fragen kommen nochmal.
Nee, das ist wahrscheinlich die richtige Antwort.
Ah, die richtige Antwort soll hiernach lauten, viele Kerzen im Raum.
Boah.
Ja.
Ich glaube, da kann man mir jetzt verzeihen, dass ich nicht
okay, bin ich bei Ihnen auch so. Haben Sie noch eine Frage?
Nee, ich habe keine Frage, ich habe nur zwei gehabt.
Wo kann man offiziell für die Stadt Krefeld beten? A, in der Pauluskirche. B, in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus. C, im Gebetshaus Krefeld. Wo kann man offiziell in Anführungszeichen für die Stadt Krefeld beten?
Was ist denn offiziell?
Das ist ja, hier steht, ich hätte auch gedacht, das kommt von den Leuten vom Gebetshaus, das sind Leute von der evangelikalen Seite, die nicht landeskirchlich sind. Die haben das initiiert, dass ein Gebetshaus installiert ist, wo sie für Krefeld beten. Das hat auch mit dem Stadtgang über die Welle zu tun, der einmal im Jahr gemacht wird.
Ich hätte jetzt D geantwortet, man kann überall für die Stadt beten und soll auch überall für die Stadt beten, würde ich jetzt sagen. Mit der Frau Dr. Schwan bin ich ja immer in der Pauluskirche.
Aber hier heißt es, wo kann man offiziell in Anführungszeichen.
Was war die letzte Antwort?
C? Würde ich das, hier, und die Antwort ist Gebetshaus Krefeld. Ja, dann ist je nach deren Meinung.
Würde ich jetzt dann auch sagen
C. Dann bin ich wieder bei dem Herrn Ünal am Anfang der ersten Karte.
Ich glaube, wir sind fertig.
Aber nicht fix und fertig.
Nee, nicht fix und fertig. Herr Pfarrer Bautz, vielen Dank. Also es war eine wirklich gute Begegnung. Vor allem, man hat ja auch direkt einen Punkt gefunden, woran man zusammen arbeiten kann. Ja. Ich würde sagen, wir verabreden uns gleich mal direkt und gehen dann mit einem Lächeln auseinander. Ich bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Ünal.
Vielen Dank, Herr Bautz.
Vielen Dank.
Danke.
Adieu.